Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ich glaube, das können wir alle im Gesundheitswesen unterschreiben und haben das auch schon häufig gehört. Es trifft aber besonders in der Kinderonkologie zu und über die wollen wir heute explizit etwas länger reden. Es geht also um Krebs bei Kindern, Therapieoptionen, medikamentöse Optionen, auch Versorgung. Was ist wichtig bei der Betreuung von Familien mit Kindern, die Krebs haben, ist also durchaus ein schweres Thema, ist für niemanden, der damit in Berührung kommt, ein leichtes. Aber es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird und das tun wir jetzt.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Natürlich haben wir uns für dieses spezielle und schwierige Thema einen Spezialisten gesucht, mit dem wir darüber reden, mit Stefan Pfister heute. Er ist Direktor der präklinischen Kinderonkologie am HOPP Kindertumorzentrum in Heidelberg und auch Oberarzt dort am Universitätsklinikum in Heidelberg. Jetzt wäre der richtige Augenblick für einen Kaffee, der hilft vielleicht auch ein wenig bei diesem harten Thema. Und dann starten wir. Gleich mal vorweg, was Positives. Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter sind immer noch zum Glück sehr selten. Die Tumorentitäten unterscheiden sich aber häufig von denen von Erwachsenen. Es kommen zum Beispiel deutlich mehr Leukämien und Lymphome vor, viel mehr Tumoren des zentralen Nervensystems und dann natürlich auch andere embryonale Tumoren, wie zum Beispiel Neuroblastome oder Sarkome. Auch Genese, natürlich was völlig Verschiedenes zu dem von erwachsener Tumorgenese. Häufig einfach nur ein blöder embryonaler Zufall, falsche Zellteilung und dann irgendwann später rächt sich das und dann bricht Krebs aus. Nur bei 10-15% ist es tatsächlich eine genetische Veranlagung und äußerliche Einflüsse nur extrem selten der Grund. Und diese anderen Entitäten, diese Ursprünge, dass es so seltene Tumorerkrankungen auch sind, das ist leider unter anderem auch ein Grund dafür, dass es in der Therapieforschung nicht so wirklich vorangeht. Dazu sagt uns Stefan Pfister, es werden zu wenige Medikamente spezifisch für die Kinderonkologie entwickelt. In den vergangenen 50 Jahren waren das zum Beispiel nur 10. Ich betone das jetzt nochmal ganz kurz. In 50 Jahren 10 neue Medikamente. Das ist natürlich wahnwitzig wenig, wenn man dahingegen guckt, was hat sich in der sonstigen Tumortherapie so getan. Warum? Im Schnitt hat man so Investitionskosten von rund 2 Milliarden Euro von der Entdeckung von möglichen Wirkstoffen hin bis zur Marktreife. 2 Milliarden. Das muss sich irgendwie mittels Verkauf dieser Medikamente, dieser Wirkstoffe dann amortisieren. Das tut's aber natürlich eher bei häufigen Krebsarten, den sogenannten Big Killers, ja, Lungenkarzinome, Kolonkarzinome, sowas in die Richtung. Und deshalb ist es aus marktwirtschaftlichen Gründen in der Kinderonkologie für Pharmaunternehmen einfach deutlich weniger interessant. Was ist die Konsequenz? Für viele kindliche Krebsarten gibt es gar keine zugelassenen Krebsmedikamente. Und da beschreibt Pfister, da gibt's halt dann eher das Trial-and-Error-Prinzip beim Einsatz von Krebsmedikamenten. Es ist in der Regel irgendwie kombiniert und off-label und die Optimierung der gängigen Krebsmedikamente bei Kindern ist ziemlich ausgereizt. Die beste Behandlungsmöglichkeiten bieten meistens noch die Netzwerke von Kliniken und Studienzentren, die eben auf Kinderonkologie spezialisiert sind. Auch die Gesellschaft für pädiatrische Onkologie und Hämatologie ist dann ein guter Anlaufpunkt, wohin man sich wenden kann, wenn man da quasi sucht. In der Vergangenheit waren 90% der Kinder mit Krebs für eine Erstlinientherapie in klinischen Studien eingebunden. Inzwischen sind das aber nur noch 65-70%. Da, sagte Stefan Pfister, liegt der Grund darin, dass die Studien immer mehr Bürokratie brauchen und wesentlich teurer sind als früher. Und deshalb werden die restlichen Kinder, also diese 30, die da inzwischen nicht mehr mit dabei sind, einfach nur in Anführungsstrichen gemäß der Leitlinien behandelt, wenn es denn in dem Bereich der Onkologie für Kinder überhaupt welche gibt und oder nach Expertenmeinung. Und das ist natürlich tendenziell eine schlechtere Versorgung und negativ auch für künftige Behandlung, weil Erfolge, aber auch eben Misserfolge von Therapien einfach deutlich weniger dokumentiert werden, wenn das so Einzelfälle sind. Wie könnte man da aus dieser Therapielücke rauskommen? Der eine Lösungsansatz nennt sich Drug Repurposing Konzept. Und zwar werden da neue Indikationsgebiete gesucht für Wirkstoffe, die wir bereits haben. Das heißt also, der Fokus ist ein ganz anderer, nämlich nicht, was ist meine Indikation, wie kann ich den Wirkstoff dafür entwickeln, sondern andersrum, ich habe einen Wirkstoff, ich schaue mir das Wirkprinzip genau an und welche Erkrankungen könnten damit noch therapiert werden? Und Stefan Pfister sagte unserem Team, das wird letztendlich jetzt auch so ein bisschen angestrebt, also eine Zulassung nach Wirkmechanismus statt nach Indikation. In den USA, sagte er, gibt es bereits ein Gesetz dafür, da gab es schon eine Gesetzesänderung. In Europa arbeitet man gerade dran und mit dem Ansatz Zulassung nach Wirkprinzip käme man dann aus dem Off-Label-Bereich raus und es werden Kindern viel mehr innovative Medikamente zur Verfügung stehen, wenn die Firmen durch das Gesetz dazu gebracht werden könnten, diese auch bei Kindern eben zu erproben, weil der Wirkmechanismus auch für Kinder relevant ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch schon so ein paar sehr, sehr spezifische Therapien, die auch bei Kindern gut angewendet werden können. Die CAR-T-Zell-Therapie, über die haben wir hier schon ein paar Mal gesprochen, das ist zugelassen für bestimmte Leukämien und Lymphome, also gerade auch Krebsarten, die Kinder häufiger treffen. Natürlich verbessert sich auch die Diagnostik. Wir haben inzwischen molekulare Tumoranalysen, die möglich sind, gerade auch bei Kindern mit schlechterer Prognose oder Rezidiven. Da weiß man also einfach immer mehr aus der Analyse heraus. Und seit 2015 gibt es das INFORM-Programm am Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg, das genau das eben auch betrifft. Und seit Juli 2024 gibt es ein bundesweites Modellvorhaben zur Gensequenzierung. Also auf diesem Bereich der Genetik, der molekularen, individuellen Analyse tut sich ebenfalls viel. Wie also können Kinder mit Tumorerkrankungen bestmöglich unter diesen Voraussetzungen behandelt werden? Stefan Pfister betonte nochmal, hohe Expertise ist da wichtig. Es gibt eigentlich für jede Krebsart mindestens eine Studiengruppe an einer deutschen Universitätsklinik. Die Zentren untereinander sind auch super vernetzt, tauschen sich aus. Das heißt also am sinnvollsten immer an ein kinderonkologisches Behandlungszentrum überweisen, dorthin verweisen, weil da die Vernetzung dann losgeht. Und natürlich den richtigen Ansprechpartner suchen, das richtige Zentrum suchen. Und da nochmal die Erinnerung an die Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie. Die haben auch eine Liste, die ist in den Shownotes verlinkt. Klickt da einfach rein. Und dann haben wir neben Stefan Pfister noch mit zwei weiteren KollegInnen vom Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg gesprochen. Und da ging es vor allen Dingen um die Kommunikation und den Umgang mit den Familien. Zum einen haben wir geredet mit Till Milde, er ist Spezialist für kindliche Hirntumore. Und mit Peggy Lüttich, sie ist Leiterin des psychosozialen Teams vor Ort in Heidelberg. Und die sagten uns, es gibt eben noch so ein paar wichtige Unterschiede zur Erwachsenenonkologie, die man mitdenken muss. Zum einen liegt auf der Hand, das Kind entscheidet ja nicht selbst. Das heißt also, es müssen immer die Behandelnden die Familie im Gespräch mitnehmen, um aber im besten Sinne des Kindes über die nächste Maßnahme, über die Therapie zu entscheiden. Dann das, was uns allen natürlich im Kopf rumgeht, was mit Sicherheit auch der größte Faktor ist. Die Gespräche sind einfach sehr emotional. Eltern wollen ihr Kind schützen. Der Tod steht immer ja bei so einer Diagnose mit im Raum. Die Eltern müssen aber auch manchmal eben einsehen oder erleben das vielleicht so, momentan können sie selber nichts tun. Das ist natürlich auch eine große Schwierigkeit, das irgendwie mit einzufangen. Auch erbliche Veranlagungen sollten natürlich in Gesprächen angesprochen werden, mitgedacht werden. Es können ja auch noch weitere Familienmitglieder betroffen sein. Und ein ganz interessanter Aspekt, den beide betonten, Milde und auch Lüttich, in den Gesprächen ist vorrangig fachliche Expertise und ärztliche Kompetenz gefragt. Die Empathie kommt meistens von alleine. Das gibt das Thema quasi vor. Man darf aber auch nicht denken, dass es mit einem Gespräch getan ist. Meistens braucht es einfach mehrere Aufklärungsgespräche, bis wirklich alle Fragen geklärt sind. Sprich also Zeit nehmen, ganz wichtig. Und auch Psychologinnen, Psychologen als Unterstützung für die Familie schon während des Diagnosegesprächs mit einbinden oder direkt im Anschluss dabei haben. Warum? Das hilft den betroffenen Familien meistens besser einzuordnen, was denn gerade gesagt wurde, gehört wurde. Vielleicht hat man auch nicht richtig zuhören wollen, möchte das nicht so wirklich wahrhaben, was da kommt. Aber natürlich müssen die Familien ja gut informiert sein. Das heißt also, da kann Unterstützung schon direkt im und nach dem Gespräch sinnvoll sein. Und außerdem merken die Familien dadurch dann auch noch mal besser, okay, hier gibt es schon ein Netzwerk. Das fängt uns auch so ein bisschen auf und kann uns weiterhelfen bei allen mentalen und auch alltagspraktischen Herausforderungen, die da jetzt auf die Familie zukommen. Und last but not least, vergesst nicht euch selbst, wenn ihr nah dran seid bei so einer Therapie, bei so einem Fall oder eben einfach in der Kinderonkologie arbeitet. Das geht an die Substanz. Da ist es natürlich wichtig, dass man auch selbst Unterstützung erfährt, wenn man zu den Therapeutinnen, Therapeuten gehört. Das war unsere Dosis Wissen zum Thema Kinderonkologie heute für euch. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns das doch gerne wissen, indem ihr entweder Rezensionen schreibt, wenn das möglich ist, oder einfach Sterne vergibt.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.